Auf geht's, der Reha-Podcast. Der Podcast von Reha-Management Oldenburg. Mit Tipps und Ideen zur Rehabilitation für Unfallopfer, Rechtsanwälte und Versicherungen.
Moinsen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Auf geht's, der Reha-Podcast. Klasse, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind heute in Bremen. Und zwar bin ich in, das ist Bremen-Nord, glaube ich, hier, ne? Bremen-Nord? Ja, Bremen-Nord. Bremen-Lesum?
Ja.
Bremen-Lesum, genau. Und ich bin heute im NRZ Friedehorst. Ich muss euch mal nachdenken, weil ich kenne das NRZ Friedehorst schon seit 92. Damals noch mit Frau Dr. Ritz. Mit der gibt's ja auch eine Sendung zum Thema Nachsorge von schädelhirnverletzten Kindern. Nur mal so. Und ich darf heute hier zu Gast sein. Und ich bin Gast bei jemandem, den ich schon sehr lange kenne. Ich bin heute zu Gast bei
Dagmar Köller.
Hallo Dagmar. Okay, seit wann bist du denn hier im NRZ beschäftigt?
Oh, insgesamt jetzt seit 12 Jahren. Also seit 2005, sogar im Oktober. Nächsten Monat habe ich 12-jähriges Jubiläum.
Klasse, aber du warst ja nicht immer so im NRZ beschäftigt und um es gleich aufzulösen, Dagmar arbeitet im Sozialdienst im NRZ Friedehorst. Aber jetzt werden viele fragen, NRZ Friedehorst, was ist das eigentlich?
NRZ heißt Neurologisches Reha-Zentrum Friedehorst. Wir sind ein Reha-Zentrum für Kinder und Jugendliche von gerade geboren bis junges Erwachsenenalter und für Erwachsene bis ins sehr hohe Alter.
Genau, aber ihr habt nicht mit den Erwachsenen gestartet. Damals, Anfang der 80er Jahre, wurde dieses Neurologische Reha-Zentrum für Kinder und Jugendliche gegründet. Damals noch durch Frau Dr. Ritz. Und Frau Dr. Ritz hat mir mal erzählt, damals, als sie hier angefangen hat mit den ersten Patienten, standen draußen noch die Bagger. Also so lange gibt es das schon. Und ja, sie hat mir das so in ihrer tollen Art so geschildert. Und ja, Frau Dr. Ritz ist einfach eine klasse Frau, die auch unheimlich viel bewegt, auch im Kuratorium ZNS. Und ja, es lohnt sich mal ein bisschen bei im Internet, ich will ja keine Suchmaschinen nennen, mal nach ihr ein bisschen zu fahnden, tolle Frau. Ja, und sie hat das aufgebaut und irgendwann gab es da mal mehrere Chefarztwechsel so in einigen Jahren. Und ich habe damals noch für jemand anders gearbeitet, so habe ich hier damals das Neurologische Reha-Zentrum für Kinder und Jugendliche kennengelernt. Wir kommen noch drauf, was ihr wirklich konkret macht. Also Neurologie sagt ja schon einiges. Wieso auf einmal dann Erwachsene?
Wieso auf einmal der Erwachsenen? Weil der Bedarf da war. Der Bedarf war regional da, nach Rehabilitation von Erwachsenen, auch ambulant, das heißt teilstationär. Nicht nur stationär, die Patienten, die über Nacht hier sind und tagsüber, sondern die, die tagsüber kommen und abends nach Hause fahren.
Also neurologisches Reha-Zentrum für vom Babyalter bis zum älteren Menschen, sagen wir mal so. Welche neurologischen Probleme werden hier dann therapiert bzw. rehabilitiert?
Oh, angefangen von Schädelhirntraumata, also nach Unfällen jeglicher Art, Verkehrsunfälle, Reitunfälle, wie ja ganz spezielle Unfälle, Schlaganfälle, auch bei Kindern übrigens, also auch frühgeburtliche Schlaganfälle bei Kindern während der Geburt und danach.
Also alles, was mit Neurologie zu tun hat, ist bei euch richtig. Gut, zu den übrigen Sachen kommen wir später nochmal, aber ich will ein bisschen noch was von dir hören. Du warst ja nicht immer hier im Sozialdienst im NRZ Friedehorst tätig. Was hast du vorher gemacht?
Also, studiert habe ich Diplompädagogik, Erwachsenenbildung. Das heißt, ich habe das studiert, wie lernt ein Erwachsener was und was will er lernen, was will er nicht lernen und wie lernt ein Erwachsener einfach nach vorne zu kommen, nach vorne zu schauen. Habe dann während meines Studiums ganz lange in einem Frauenhaus gearbeitet, ein Frauenhaus, in dem von Gewalt betroffene Frauen wohnen können als Notunterkunft Und als Folge davon, weil es sich in der Arbeit zu der damaligen Zeit ergeben hat, dann eine Beratungsstelle geleitet zum Thema Missbrauch von Frauen und Kindern. Und ich habe dann in meinem Privatleben meinen damaligen Mann kennengelernt, habe geheiratet, habe Kinder bekommen und habe mich für mich dann beschlossen, nein, irgendwie das Thema möchte ich jetzt nicht weiter in mein Familienleben mit einbeziehen, habe mich dann ganz bewusst entschieden, damit, also mit dem Thema Missbrauch abzuschließen. Da waren 14 Jahre im Gewaltbereich, war dann für mich auch irgendwann durchaus genug. Habe dann meine Kinder bekommen, ich habe zwei wundervolle Töchter, und bin nach mehreren Jahren selbst verunfallt. Nein, halt, stopp, ich habe eine Hebammenausbildung angefangen. Das hätte ich ja beinahe vergessen. Für mich war es immer Wunsch, als Hebamme zu arbeiten, vorzugsweise auch im Ausland, in Afrika. Und ich bin während dieser Hebammenausbildung kurz vor Ende selber verunfallt. Das heißt, ich war selber ein Jahr lang in einer ambulanten Reha. Und habe nach über einem Jahr Genesungszeit dann von der Stelle hier in Friedehorst gehört. Und für mich, das Leben ist für mich wie ein roter Faden. Man muss ihn bloß sehen und erkennen können und immer wieder aufgreifen können. Und dazu braucht man sicherlich Hilfe an der einen oder anderen Stelle, um überhaupt den roten Faden wiederzufinden oder überhaupt zu sehen. Und als ich hier von der Stelle in Friedehorst gehört habe, damals im Elternhaus, die Betreuung der Eltern und Angehörigen hier im Hause, habe ich gedacht, ja, das ist es. Also ich kann nicht mehr als Hebamme arbeiten, aber hier kommen die Menschen das zweite Mal ins Leben. Sei es im Wachkoma, dass sie wirklich wieder aufwachen und ins Leben kommen, oder sei es, dass sie im Leben sind, sich ihr Leben aber so weit verändert hat, dass das Leben einfach von jetzt auf gleich völlig neu ist. Für die Betroffenen selbst, wie auch für die Familien. Und das war mein roter Faden. Und daraus sind jetzt 12 sehr motivierte, aktive Jahre geworden.
Und in deiner Tätigkeit im Elternhaus haben wir uns auch kennengelernt. Ich hatte einige Betroffene damals hier, wo es notwendig war, dass die Angehörigen hier mit aufgenommen werden. Aber ich glaube, das ist auch eine wichtige Problematik, die zu lösen ist im Elternhausbereich. Eltern dürfen da sein und manchmal ist es auch ganz gut, wenn sie nicht so nah dran sind, weil es auch mal die Therapie stört. Das ist also ja ein fließender Prozess. Manchmal sind Eltern bei der Therapie ganz wichtig und manchmal ja vereiteln sie auch Fortschritte des eigenen Kindes oder Angehörigen, wenn wir jetzt mal so uns über die Erwachsenen unterhalten. Ne? Das ist ja manchmal so. Oder hast du eine andere Erfahrung da gemacht?
Natürlich ist das so, aber auch da geht es nur, dass ich jeden Menschen nur da abholen kann, wo er steht. Also wenn Eltern, nachdem ihre Kinder verunfallt oder schwer erkrankt sind, klammern, sag ich mal vorsichtig, dann gibt es nur die Möglichkeit, es wirklich mit Vertrauen und Zeit zu lösen. Es hilft niemandem, das wissen wir selber in unserem Leben. Alles mit Druck macht Gegenwehr, wenn man sagt, nein, die Eltern nicht mehr in die Therapien oder die Eltern klammern zu sehr. Das wird nur dazu kommen, dass Eltern dann noch mehr klammern als Gegenwehr, sondern ich muss versuchen, die Eltern wirklich genau da abzuholen, gucken, warum klammern sie, wie, was gibt es für Möglichkeiten, wo können sie Vertrauen fassen, bei uns im Hause, zu den Therapien, wo sie dann auch loslassen können. Das kann bei jemandem, der sein Kind hier in der Frühreha hat, durchaus sein, dass die Mutter Tag und Nacht beim Kind sitzt und die hat es vielleicht auch schon auf der Intensivstation getan und macht es hier weiter. Und das kann sein, dass ich sie die ersten Male einfach einmal pro Woche zu einem Kaffee abhole und sag so, wir gehen jetzt einmal durch den Park und trinken Kaffee, das sind 10 Minuten und aus den 10 Minuten wird mehr und die Mutter kann sich lösen.
Kaffee war ein schönes Stichwort. Mir ging gerade ein Gespräch mit einem Kostenträger so durch den Kopf, als du das mit dem Kaffee sagtest. Dein Kaffeetrinken bewirkt viel? Was sind viele kleine Schritte in deiner Arbeit, die dann zum Ziel führen, zur Überzeugung auch führen? Ja. Das, was ich so ein bisschen versuchte, kurz zu erzählen. Aber jetzt ist genau die Frage halt, wie geht man da rein? Es sind viele weiche Faktoren dabei und wie geht damit man um? Auch, ich hatte dieses Gespräch beim Kostenträger und er sagte dann so ganz komisch so, ja, wir bezahlen Sie auch nicht fürs Kaffeetrinken fahren und so weiter. Dann sage ich, okay, nee, ich fahre ja nicht Kaffeetrinken, ich arbeite da schon ernsthaft und das machen wir im Rahmen eines Kaffeetrinkens. Und dort habe ich viele Möglichkeiten, Menschen zu unterstützen. Und die nächste Frage, die ich dann hatte, ist Ihr Anspruchsteller, ist er in Arbeit gekommen? Ja, sage ich, okay, dann kann der Kaffeetränke nicht so schlimm gewesen sein. Ja. Also es ist immer so, von außen hin wird das so gesehen, ja, es müssen so ganz enge und strenge Gespräche sein mit ganz viel, wenig Lachen und so weiter. Und ich versuche, es hinzubekommen. Das klappt natürlich nicht immer und gerade in der Anfangszeit, bei euch zum Beispiel, liegt ein Kind im Koma oder ein Erwachsener im Koma, das ist nicht die Zeit, um zu lachen. Und aber irgendwann kommt der Punkt, dass man mit Fröhlichkeit doch eine ganze Menge mehr erreicht und auch sagt, okay, das ist jetzt eine blöde Situation, um nicht ein ganz anderes Wort zu nehmen. Und es ist ja auch so, nicht nur für die Betroffenen, wie du das so schön sagst, das ändert sich von jetzt auf gleich alles, sondern es sind die Angehörigen, das Umfeld, die Arbeitskollegen, es entstehen viele Ängste. Wie geht es weiter? Ja, was wird aus meinem Kind? Wird es wieder zur Schule gehen können? Wird es wieder in den Kindergarten gehen können? Kann es wieder laufen, sprechen? Wird es mich verstehen können? Das sind ja ganz viele Fragen, die da eine Rolle spielen und das darf man nicht vergessen. Und da ist, und deswegen finde ich so klasse, dass du das gesagt hast, ja, mal einen Kaffee trinken ist da ganz wichtig, weil man einfach auch mal ein Ohr schenken kann und mal zuzuhören, was wirklich an Bedürfnissen da ist, ist meistens wichtiger, als strukturell etwas abzuarbeiten. Das ist auch sehr wichtig. Das ist der rote Faden, von dem du, was dein Leben anbelangt, gesprochen hast. Aber das mache ich auch jeden Tag, rote Fäden machen mit Reha-Planung. Nur wichtig ist halt auch, dass man ja die Menschen, wie du so schön gesagt hast, da abholst, wo sie auch stehen, aber auch gemeinsam guckt, okay, wo geht die Reise hin und Ziele zu formulieren. Und ja, da hast du eine tolle Art. Was hast du eigentlich im Elternhaus gemacht? Und ich würde sagen, wenn du die Frage beantwortet hast, würde ich vorschlagen, dass wir dann noch eine Sendung machen. Und dann noch mal ein bisschen tiefer reingehen. Also war deine Aufgabe im Elternhaus? Also Kaffee trinken haben wir jetzt schon rausbekommen.
Ja, meine Aufgabe im Elternhaus ist zum einen Buchung.
Also wir zeigen es nicht deinem Arbeitgeber nachher, sagt der Mensch, Dagmar geht nur Kaffee trinken oder so. Nein, ist gut. Nein. Hoffentlich schneiden, müssen wir es jetzt nicht rausschmeißen, denn auch meine Auftraggeber sagen, der fährt nur Kaffee trinken. Nein, es geht immer auf Ergebnis, aber wie kann ich Leute auch einfangen? Einige brauchen eine Struktur und die wollen es nicht anders. Gibt es auch wieder sehr kreativen ich habe das in meinem Buch geschrieben, Regal oder Kiste. Ne? Einige brauchen Regal, die brauchen wirklich, das wirst du aus deiner Arbeit kennen, zack, 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 runter. Aber einige brauchen eine Wunschkiste, die sind sehr optional eingestellt und die brauchen halt viele Möglichkeiten und ein Gespräch. Brauchen beide, aber das ist die Arbeit, die wir ja auch leisten und die wir, glaube ich, unterbewusst machen. Wir checken ziemlich schnell ab, was braucht derjenige an Gesprächsführung. Okay, kommen wir zurück vom Kaffeetrinken zu deiner Arbeit im Elternhaus. Was hast du da gemacht? Hast du einfach nur die Zimmer verwaltet, die Reinigungskräfte eingeteilt oder was hast du denn da gemacht? Also ich glaube, das war's nicht.
Nein, es sind zwei Ebenen, wie du schon gesagt hast. Also zum einen natürlich buchen und sehen, wie wird das Zimmer abgerechnet, wie kommt für das Haus das Geld zurück, wie sind die Zimmer gereinigt, wo muss was repariert werden. Ich sag mal, das ist alles, was getan werden muss. Natürlich gehört das auch zu meinem Aufgabenbereich. Und ja, ist ja auch positiv für die Eltern und Angehörigen, die dann das Haus nutzen. Das Zweite ist, dass ich mit den Eltern Gespräche geführt habe und wenn ich sage, ich habe Zimmer gebucht, dann ist es schon bei der Zimmerbuchung so, dass ich mit den Angehörigen dann spreche, kommt die Familie am Wochenende beispielsweise, wie ist das, wie viele Betten müssen drin sein, wir sind ein Haus, dem wir vermitteln, den Familien vermitteln. Es ist uns wichtig, dass die Familien zusammen sind. Das heißt also, auch Geschwisterkinder und Väter, Mütter sind gern gesehen hier. Denn gerade in dem Bereich, wenn ein Kind verunfallt oder erkrankt, ein Elternteil lebt zu Hause, ein Elternteil ist als Begleitperson hier in der Reha aufgenommen, das eventuell über einen ganz langen Zeitraum, dann kann sich jeder vorstellen, was das auch für die Familie und auch beziehungsmäßig bedeutet. Das ist natürlich ein riesengroßer Spagat und natürlich da helfen wir auch, dass die Familie dann auch am Wochenende beispielsweise oder in Urlaubszeiten die Zimmer mit nutzen kann.
Wichtig ist auch, das Elternhaus ist hier auf dem Gelände von Friedelhorst. Friedelhorst hat ja ein sehr großes Gelände. Hier ist ja noch ein Pflegeheim drauf und es ist auch noch ein Berufsförderungswerk hier auf dem Gelände. Und wenn ich mich recht erinnere, das Haus ist nur durch Spenden entstanden. Ist das richtig?
Ja, das Haus ist nur durch Spenden entstanden, ja.
Du schaffst Raum für Familien, also es heißt zwar Elternhaus, aber ist auch ein Kinderhaus. Also sprich, eigentlich müsste man Familienhaus sagen. Um so viel Gemeinschaft wie möglich für die Betroffenen und für die Familien zu erreichen.
Ja, und ich hole sie da ab, wo sie stehen. Und auch da in meiner Rolle als Sozialdienst und als Elternhausleitung oder Betreuung vom Elternhaus ist es natürlich so, dass es da auch bestimmte Sachen gibt, die zu tun sind.
Ich denke, damit diese Sendung nicht so lange wird, machen wir eine zweite Sendung. Okay. Ja, und dann erklärst du mir mal oder den Zuschauerinnen und Zuschauern, was macht eigentlich so ein Sozialdienst? Aus meiner Sicht eine unterschätzte Aufgabe in großen Häusern. Was ich erlebe in Krankenhäusern und Reha-Kliniken, ist der Sozialdienst chronisch unterbesetzt. Viele, viele Aufgaben. Es wird auch immer mehr reingeschoben, so kann der Sozialdienst ja machen. Und ich glaube, es ist auch ganz wichtig, ich erlebe immer wieder, dass Angehörige und Betroffene über Sozialdienste schimpfen. Das hat mit Friedelhorst nichts zu tun. Da läuft das ganz gut. Ich kenne den Sozialdienst ja noch sehr lange, schon sehr lange. Und seit 1992, werde ich nie vergessen, damals noch, darf ja keinen Namen nennen. Aber das war damals ein eingeschworenes Team und hat einen guten Job gemacht und es ist auch immer zu einer Lösung gekommen. Und ich weiß halt auch aus Gesprächen in Krankenhäusern, Akutkliniken und so weiter, dass immer so oft über den Sozialdienst geschimpft wird und aus meiner Sicht nicht immer berechtigt, weil die auch nicht alles machen können und ja eigentlich nur hin und her rennen und ich sag mal einen Waldbrand nach dem anderen versuchen auszutreten.
Super.
Dann erstmal für diese Sendung. Tschüss.
Das war eine Folge von Auf geht's, der Reha-Podcast. Eine Produktion von Reha-Management Oldenburg. Weitere Informationen über uns finden Sie im Internet unter www.rehamanagement-oldenburg.de.